Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Florian Müller, Geschäftsführer der Solid4 GmbH.
Und aus dem Börsenwertestudio grüßt Peter Heinrich. Florian, unser letztes Interview war im August. Da haben wir dann einen neuen Termin gemacht und dann haben wir gesagt, hey, machen wir doch mal eine Wette, wo wird denn Gold bei unserem nächsten Interview stehen? So, heute ist der 10. Dezember und was haben wir aufgeschrieben? Du schätztest, Gold steht bei 3.550 und ich sagte, Gold wird heute bei 3.707 US-Dollar liegen. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, wie kann man eigentlich nur so falsch liegen?
Es waren eigentlich utopische Kursziele nach oben und wir haben es trotzdem komplett verfehlt. Also aktuell stehen wir beim Gold bei knapp 4.200 Dollar, die Unze. Also von deiner Schätzung her nochmal über knapp 15% drauf. Bei Silber haben wir die 60-Dollar-Marke geknackt, die Unze. Und Platin im Zuge des Anstiegs der Gold- und Silberpreise auch deutlich nach oben gestiegen mit 1.670 Dollar die Unze.
Wie kann man sich eigentlich nur so irren? Und gut, man weiß natürlich nie, was passiert, welche Einflüsse gibt es, aber welche Reise hat eigentlich Gold seitdem gemacht? Warum ist es denn so extrem gestiegen?
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, also erstmal grundsätzlich befinden wir uns jetzt eigentlich in dem Bullenmarkt. Ne? Wir haben diese 2.000 Dollar Hürde genommen, hatten eine lange Zeit mit ja gleichlaufenden Kursen über einige Jahre. Ich habe mir mal die Chronologie angeschaut von Gold. Wir hatten in den 70er Jahren den ersten Bullenmarkt, ne, von 35 Dollar auf knapp 890 Dollar. Das war eine über verzwanzigfachen beim Goldpreis. Dann hatten wir den nächsten Bullenmarkt Anfang der 2000er bis 2011, wo der Goldpreis von 300 Dollar auf knapp 2000 Dollar gestiegen ist. Also eine rund Versechsfachung. Und jetzt hat der Zug den Bahnhof verlassen im neuen Bullenmarkt. Jetzt sind wir von 2000 auf 4000 gestiegen, was aber nur ein Faktor 2 ausmacht. Ne? Und in den vergangenen war es Faktor 20 und Faktor 6. Gehen wir jetzt nur mal von einem Faktor 5 aus, also niedriger als die anderen Bullenmärkte, würden wir 5 mal 2000, würden wir ungefähr ein Kursziel bei 10.000 Dollar haben. Jetzt zu deiner Frage. Ja, was löst eigentlich so dieser Goldbullenmarkt eigentlich aus? Wir haben eine permanente Nachfrage von den BRICS-Staaten. Wir haben zunehmende Käufe von den Notenbanken weltweit und wir haben eine Zinspolitik, die nach unten geht. Heute Abend haben wir noch die nächste FED-Sitzung, dass festverzinsliche Wertpapiere und Tagesgeldanlagen niedriger verzinst wird. Das heißt, die Leute, und das kommen wir auch im täglichen Tagesgeschäft mit, switchen um in Sachwerte und da Gold an vorderster Stelle.
Danke für die Historie mit den Faktoren. Also Anfang der 70er Jahre unter 200 Dollar und dann raufgeschossen auf 890, sagtest du. Wenn man sich den Faktor anschaut, Gold bei 10.000 sehen würde, was sagen eigentlich die Anleger bei euch beim Kaufen? Ist Gold nicht viel zu teuer jetzt, um Gold überhaupt noch zu kaufen oder einzusteigen?
Gute Frage. Also mit dem Kursziel will ich da nicht, das ist meine subjektive Meinung, keine Anlageempfehlung. Du hast schon recht, ich habe mir diese Frage aber auch von Kundenseite schon bei 2.000 Dollar hören müssen. Herr Müller, ist Gold nicht zu teuer? Dasselbe war bei 3.000 Dollar der Fall und jetzt bei 4.000 ist es genau derselbe Fall. Ich bin immer der Meinung, Peter, da gibt es diesen Börsenspruch, ich glaube von Sir Franklin Templeton, it's not time in the market, it's time in the market. Also man kann die Kurse nicht prognostizieren in die Zukunft. Es ist aber sinnvoll, im Markt zu sein, also unabhängig jetzt auch vom Kurs einfach zu investieren, weil, und das kommt der Aspekt, den ich halt sehe, wenn du eine Investition vornimmst, ist es immer unter dem Thema Langfristigkeit, ja, 15 Jahre, generationsübergreifend, Dekaden. Und da wird Gold meiner Meinung nach auch unter Berücksichtigung natürlich auch von Bärenmärkten oder aus Seitwärtsphasen weiterhin langfristig performen.
Ja, man kann sie auch mit Aktien vergleichen. Gibt ja auch schöne Beispiele von Aktien, die anscheinend teuer waren, aber dann trotzdem die Reise wunderbar weiterging. Schau dir Nvidia an, ne?
Nvidia, beste Beispiel. Irgendwie haben die sich dann nochmal verfünffacht, nochmal versechsfacht, wo wir sie auch im Fonds hatten. Aufgrund, obwohl die schon hohe Bewertungen hatten, fundamentalseitig, aber es gibt da auch Studien, das hatte ich früher sogar gemacht, dass wenn du die 5 besten Tage beispielsweise beim DAX oder S&P verpasst im Jahr, dann hast du einen negativen oder ganz knapp über plus 1-2% Rendite nur. Das heißt, immer für mich dieses Credo, du musst halt drin sein. Goldpreis hat jetzt auch schon Anstiege gehabt von über 100 Dollar am Tag. Das war 2,5-3%. Und der Zug ist abgefahren, ne? So schnell ging's. Natürlich hat man jetzt kurze Seitwärtsphase. Das war ein bisschen der Peak jetzt bis 4.400, war vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Jetzt haben wir so eine Stagnationsphase, aber ob kurz oder lang wird die 5, 6, 7.000 kein Thema sein, ja, beim Gold.
Okay, spannend. Ja, und Nvidia hat ja dann irgendwann noch den Aktiensplit, also drinbleiben im Markt. Kommen wir zu Fed und Gold. Also ökonomisch ist die Kette ja ziemlich simpel, eigentlich. Zinssenkung heißt ja eigentlich tendenziell schwächerer Dollar. Dann sind die Rohstoffe, also in US-Dollar gerechnet, werden dann attraktiver. Zinssenkung heißt ja auch niedriger Realzins und das ist gut für zinslose Asset wie Gold und Silber. Geringere Opportunitätskosten sozusagen. Ist das einfach zu logisch? Stimmt diese Relation?
Ja, du hast schon recht. Das ist eine Kausalkette, aber es gibt ja noch mehrere. Andererseits hat ja die Fed die Zielsetzung, einerseits die Inflation bei 2% zu fixieren, andererseits halt auch mit der Geldmenge zu jonglieren. Also sprich, die Zinsen werden gesenkt. Das ist ja, glaube ich, heute mit 87%iger Wahrscheinlichkeit der Fall, dass der Basiszins um 0,25% nach unten geht. Was wiederum heißt, Kredite werden günstiger. Das heißt, Kreditaufnahme wird wieder attraktiver, was dazu führt, dass Geld aufgenommen wird und die Geldmenge aufgebläht wird. Andererseits haben wir auch die Zinsthematik, ne? Tagesgeld, Festgeldzinsen. Wir hatten ja den Peak bei über 4%. Aktuell stehen wir bei, glaube ich, 2%. Ist natürlich auch unattraktiv. Und da liegen ja noch in Deutschland, ich möchte nicht wissen, ich glaube, ich habe mir mal so eine Vermögensstatistik gesehen, dass Bankeinlagen in Deutschland immer noch horrend irgendwo da liegen und letztendlich an realer Kaufkraft verlieren. Und da findet so langsam, das komme ich mit so in meinem täglichen Doing mit den Kunden, dass das so ein Umdenken stattfindet, weg von Tagesfestgeldkonten hin zu Substanz, zu Sachwerten. Und da wird explizit gerade Gold extrem nachgefragt.
Ja, wie ist das physisch bei euch? Also wie groß ist die Nachfrage dann wirklich?
Also wir haben jetzt dieses Jahr auch wieder ein Rekordjahr gehabt. Wir haben über die Gruppe hinweg jetzt die 1 Milliarde an Umsatz schon Ende September, Anfang Oktober realisiert.
1 Milliarde Umsatz? Wow.
Genau, genau. Also über alle verschiedenen Lösungen, die wir intern, hausintern anbieten.
Ja, und kann man sagen, dass je teurer der Goldpreis wird, die Nachfrage dann doch zurückgeht oder nimmt die dann zu?
Also wir, augenscheinlich bekomme ich da so einen FOMO-Effekt mit, ne? Dass sich da viele jetzt unbeeindruckt lassen vom Preis. Das war bei 2.000 Dollar ein bisschen anders. Ne? Da haben sie gesagt, okay, jetzt ist es zu teuer. Bei 4.000 grenze uns jetzt mal salopp formuliert uns die Türen ein. Es mangelt oftmals an, ich glaube, an allen Alternativen, ne? Beziehungsweise der sichere Hafen wird da gesucht.
Also je teurer das Gold wird, desto mehr Umsatz macht ihr, weil die Leute mehr Gold kaufen. Irre eigentlich.
Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass auch viele, was ich jetzt habe, so viele Immobilienerlöse dann komplett, also höhere Beträge letztendlich dann auch direkt in Gold fließen. Ne? Also die Ticketgrößen sind eindeutig höher als noch vor ein paar Jahren.
Was meinst du mit Immobilien? Da verkauft jemand eine Immobilie und kauft dafür Gold?
Genau. Oftmals natürlich auch, ne, unter dem Aspekt, die Leute werden älter, irgendwann veräußert man sein Haus, hat damit nicht mehr die ganzen Kosten, den ganzen Aufwand. Und dann gibt's bei uns charmante Lösungen, wo dann der komplette Betrag praktisch dann in Gold investiert wird und mit Kapitalentnahme. Das heißt, der Kunde hat dann die Möglichkeit, das auch wie eine Art Rentenversicherung, sich das dann monatlich einen fixen Betrag auszahlen zu lassen.
Das ist interessant. Wie heißt das dann? Goldrentenversicherung oder?
So könnte man es nennen. Wir haben jetzt keinen speziellen Namen dafür. Aber das ist so dieser Kapitalverzehr aus Substanz.
Das heißt, das Gold lagert bei euch sicher in irgendwelchen Tresoren?
Genau, das lagert bei uns sicher. Und der Kunde kann sich dann ratierlich auf monatlicher Basis dann Betrag X auszahlen lassen als Zusatz beispielsweise für seine Rente.
Kommen wir vom Gold zu Silber. Silberknappheit, das kennen wir eigentlich schon das ganze Jahr. Der Silbermarkt am Spotmarkt hat einen neuen Rekord erreicht. Wo steht denn jetzt Silber?
Also Silber haben wir jetzt erstmalig die 60 Dollar überschritten. Verhält sich sehr, sehr stark. Hat jetzt dieses Jahr, glaube ich, year to date über 100% an Performance erzielt in Dollar. In Euro sind es, glaube ich, nur, in Anführungszeichen, nur 84%. Trotzdem sehr stark. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, wie du gesagt hast. Die Lagerbestände, speziell in London. Dort lagern, das ist der größte Lagerort, das sind 1,1 bis 1,5 Milliarden Silberunzen praktisch hinterlegt. Man muss aber dazu sagen, 80-85% dieser Bestände sind für ETFs vorbehalten. Also sind eigentlich immer fest, beispielsweise ein BlackRock ETF auf Silber, deren Bestände lagern auch in London. Sozusagen haben wir nur von diesen 1 bis 1,5 Milliarden, was 1 bis 2 Jahresproduktionen entspricht an physischer Knappheit dort?
Also die physische Knappheit und die ETFs. Also es gibt ja, man könnte, viele sprechen ja von historische Verknappung des Angebotes auf dem Markt in London. Dann so Nebensätze wie steigende Nachfrage aus Indien durch silbergedeckte börsengehandelte Fonds und sowas. Manche sagen auch, der Preis von Silber entspricht eigentlich nicht dem korrekten Wert, sondern ist ein bisschen manipuliert. Was ist da dran?
Also du hast recht, es gibt, der Derivatemarkt von Silber ist deutlich größer, der ist 350 Mal höher als der reine physische Substanz, die hinterlegt ist. Und da haben wir natürlich einen riesen Zwiespalt, ja, gesagt hast. Wir haben einerseits von der Industrie stetige Nachfrage, Solar, Auto, Elektrifizierung, wo Silber benötigt wird. Und jetzt kommt noch dazu, jetzt wird Silber noch für Privatanleger attraktiv. Wir haben auch historisch immer noch...
Wird Silber wirklich für Privatanleger attraktiv? Weil ich muss da ja 19% Mehrwertsteuer drauf bezahlen.
Das stimmt, ja. Du hast die 19% Mehrwertsteuer draus. Wir haben da auch eine Lösung mit der Zollfreilagerung, wo man die umgehen kann letztendlich, dass man diese 19% Mehrwertsteuer einspart. Ist trotzdem auf privater Seite gegeben jetzt die Silbernachfrage jetzt bei $60. Und man muss auch sagen, historisch betrachtet, wenn man das Gold-Silber-Ratio nimmt, da stehen wir bei 80, war auch mal bei 20. Das heißt, wir haben bei Silber immer noch enormes Potenzial nach oben. Und wir hatten es auch bei uns, die physische Knappheit ist gegeben. Ne? Wir haben jetzt auch an der Shanghaier Börse da die Lagerbestände, die waren ja fast Richtung Null, ne, weil Shanghai dann London ausgeholfen hat. Die mussten auch was sozusagen aushelfen.
Mhm.
Die physischen Lagerbestände plus, wir haben die Industrie, die 150 bis 170 Millionen Unzen verbraucht. Ne? Und da haben wir eigentlich nur so einen Sweet Spot von ein paar Monaten. Wenn da irgendwas nicht passt, dann ist irgendwann der Silbermarkt komplett leer physisch. Dann hat man natürlich immer ein Versprechen. Aber du weißt ja, wie es mit Versprechen ist. Und dann ist alles, was auf Papier ist, dieser ganze Derivatemarkt, wo ich vorhin gesagt habe, der 350 Mal größer ist als der physische Bestand, wird dann komplett wegkippen. Und dann wäre natürlich so ein...
Dann wäre der Run da. Also die Frage ist überhaupt, wie kann ich was versprechen, wenn ich es gar nicht gedeckt habe? Das ist eine ganz andere Geschichte. Gehen wir mal weiter zu Platin, Palladium. Wenn Gold, Silber, Platin und Palladium eine Fußballmannschaft wären, machen wir es doch mal so. Wer ist das sichere Torwart? Wer ist der Abwehrchef? Und wer ist der launische Stürmer der Spiele? Also wer entscheidet so ein Spiel?
Der Trainer würde ich sagen Gold. Bei Silber würde ich sagen Mittelfeldspieler. Platin und Palladium eher so Ersatzbank. Sind jetzt aber im Zuge dessen, dass das Gold und Silber auch gut läuft, auch ein bisschen aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Gerade bei Platin, die haben jetzt auch einen guten Run gemacht. In der Vergangenheit stark in Mitleidenschaft gezogen worden, genauso wie Palladium, weil der Preis so teuer ist, in der Industrie gebraucht wird und da substituiert worden ist für andere. Also es wurden andere Metalle dann praktisch für Platin oder Palladium als Ersatz genommen, weil der Preis letztendlich so gestiegen ist. Und das war eigentlich so dieser Preisrückgang in den letzten paar Jahren.
Mhm. Schauen wir noch auf Bitcoin. Und zwar Gold versus Bitcoin. Also wir haben eigentlich ein spannendes Bild. Bitcoin pendelt irgendwie um die 90.000 US-Dollar, also rund 30% unter seinem Allzeithoch. Gold ist ja fast am Rekord, ja, oder fast dran. Ist das ein Beweis dafür, dass eben der alte Krisenschutz Gold, die Reifeprüfung, immer besteht und Bitcoin eher in der Hoch-Beta-Hebel-Obendrauf-Phase ist? Weil das Spannende ist ja auch, wenn man sich mit Krypto-Jüngern unterhält, da kommen eben die Argumente, ja, ist ja verknappt und der Algorithmus und dann diskutiert man da über die Mengen. Und dann sage ich mir spannenderweise, schau dir doch mal so ein Bitcoin an, wenn es irgendwo dargestellt wird. Es wird immer wie eine Goldmünze dargestellt. Glänzend Gold.
Also es gibt Gemeinsamkeiten, ne? Dezentralität. Du hast nur ein bestimmtes Angebot. Bei Bitcoins sind es, glaube ich, 21 Millionen Bitcoins. 5 oder 6 Millionen, habe ich gehört, sind eigentlich unauffindbar irgendwo in Geräten. Nicht wieder auffindbar.
Gut, das gibt's bei Gold ja auch, ne? Irgendwie verschwunden.
Gibt's bei Gold
bei
auch.
Bei Römern, ja, vergraben und jetzt wieder entdeckt oder so. Ne?
Ja, oder diese ganzen Schiffe, Goldschätze vorhanden sind von damals. Also ich sehe es ein bisschen, es gibt ja immer so eigentlich so bei Lager Bitcoin hast oder Bitcoin gegen Gold, Gold gegen Bitcoin. Ich bin Befürworter von beiden Seiten. Es hat beide seine Daseinsberechtigung. Bitcoin hat natürlich noch nicht so diese lange Historie jetzt. Natürlich nicht mal ansatzweise wie Gold, das sich jetzt über 6000 Jahre bewährt hat. Bei Bitcoin sind es keine 20 Jahre, ne? 15 Jahre, glaube ich, 2010, 2011. Von daher sehe ich beides immer als Beimischung gut, was gut ist, was auch gerade ich jüngeren Kunden oder auch jüngeren empfehle. Man kann ja beides via Sparplan sozusagen als Ansparoptimierung nutzen für den langfristigen Vermögensaufbau. Macht Sinn. Bitcoin hat natürlich oder auch die Altcoins haben natürlich extrem hohe Schwankungen, ne? Das muss man natürlich berücksichtigen, aber als Beimischung, wir haben es ja auch in unserem Solid-Wertefonds, sehe ich das schon als geeignet an.
Ja, das greife ich gleich auf. Was gab es denn an Veränderungen seit unserem letzten Interview im Fonds?
Nicht viel, ehrlicherweise. Wir haben ja jetzt endlich diesen Peak erreicht, wo sich die Minenwette, in Anführungszeichen, die wir vorhaben, jetzt auszahlt. Der Huayaka Goldbugs-Index hat sich ja, glaube ich, mehr als verdreifacht. Gerade die großen Minen da haben stark performt. Das hat natürlich auch unserem Fonds geholfen nach oben. Ansonsten haben wir auch bei den Aktien ein bisschen abgestockt. Also wir haben weniger, aber dafür konzentriertere Titel. Fokus liegt da auf Dividendenunternehmen, aber auf globaler Seite, nicht länderspezifisch. So sind wir eigentlich perfekt aufgestellt, ja.
Wir haben vorhin ja über die physische Nachfrage gesprochen. Also euch wird die Bude eingerannt sozusagen, so ähnlich sagtest du es, oder bist du höflicher ausgedrückt. Wer jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hat, was ist denn aus deiner Sicht eines Goldhändlers wirklich ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk?
Sinnvoll, ist mal gut, genau. Also bei kleineren Stückelungen, es gibt ja so schöne mit Geschenkmotiven, Weihnachtsmotiven, ne? So ab 1 Gramm oder 0,5 Gramm teilweise die Barren. Die Aufschläge muss man natürlich dann berücksichtigen, sind natürlich dann deutlich größer, als wenn man es jetzt in großen Stückeln kauft.
Was kostet sowas etwa? Ein Gramm plus Aufschlag?
Ein Gramm sind wir mittlerweile so bei 120, 125 Euro.
Okay, also das ist noch, glaube ich, manche schenken ja gern teuer, aber das lässt sich für manche noch realisieren, glaube ich, als Geschenk, ja.
Denke ich auch, wenn es rein unter dem Ratzengedanken, dass der Aufpreis nicht so stark ist, lohnt sich eigentlich ab 5 Gramm schon. Auch die 10 Gramm Barren, da ist der Spread dann zum Spotpreis auch für die Händler relativ gering. Da sind wir, reden wir von 1,5 bis 2%. Bei 1 Gramm sind es dann teilweise 5 bis 10%, ne, an Aufschlag. Klar, die Prägekosten sind natürlich höher, plus die Verpackung, ne, hat da auch teilweise schöne Motive. Aber ab 5 Gramm kann man da auch für den physischen Handbestand für daheim, bei dem Händler seines Vertrauens, kann man das schon gut kaufen.
Okay, und meinst du es noch lieferbar vor Weihnachten bei euch?
Aktuell ja, steht auch immer das Datum dran, bis wann man noch liefern kann, dass es noch vor Weihnachten ankommt.
Ja.
Also da haben wir immer noch, ich meine, das wird sogar bis Ende nächster Woche noch vor Weihnachten geliefert.
Und wie wird das geliefert? Im ganz neutralen Briefumschlag oder?
Ganz auffällig dann in einem bunten Karton. Nee, Spaß beiseite. Neutral verpackten Karton, ne, mit unserem speziellen Liefer. Ja, da haben wir spezielle Lieferanten, ne? Das ist jetzt nicht DHL oder DPD.
Ah, okay.
Die sind halt spezialisiert da drauf.
Die machen die Tür des Autos auch wirklich zu, nicht wie bei der Post, wo man Postauto mit offener Tür sieht und wo ist der Postbote sozusagen.
Genau, also da passieren eigentlich gar keine Vorkommnisse, ne? Das ist eigentlich alles sicher. Plus der Kunde hat auch noch die Sicherheit, dass das alles versichert ist, ja. Im Falle der Fälle wäre das dann auch nicht tragisch.
Dann sage ich herzlichen Dank. Also, falls Sie noch auf der Suche nach einem Geschenk sind, das war die Idee, der Trend geht ja weg von Plastikkugeln am Baum hin zu echten goldenen Werten im Depot. Ja gut, vielleicht sollte man die Kugel als Plastik weiterhin am Baum lassen und das Gold woanders parken. Alle weiteren Infos und Links zu Solid Gold und dem Fonds finden Sie unten in den Shownotes. Ja, dann wünsche ich schönes, frohes Fest, möglichst wenig rote Zahlen im Depot und dafür umso mehr goldene Momente an Weihnachten.
Danke. Vielen Dank, Peter, für das nette Interview und dir auch eine schöne Weihnachtszeit.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
Das war der Hansa Invest Podcast.